Heute sprechen wir über die Zukunft des Gesundheitswesens, welche Chancen und auch Probleme uns erwarten werden. Aber wer sind wir eigentlich?
Herzlich willkommen zu Ohne Wenn und Aber, der Next Generation Podcast rund um deine Karriere in der Medizin. Wir zwei, das sind Sino und Marvin, schreiben Karriere groß und stellen die Fragen, die unsere Generation wirklich interessiert. Egal, ob in spannenden Interviews oder interessanten Gesprächen. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcast oder auch Anchor. Und übrigens, du hörst einen Podcast von mezudo.de.
Moin Marvin, heute sprechen wir mal über ein interessantes Thema. Wir wagen gemeinsam einen Blick in die Zukunft des Gesundheitswesens. Freust du dich schon auf das Thema?
Ja, ist doch mal was ganz anderes, dass wir auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken und nicht nur irgendwelche Step-by-Step-Anleitungen geben und unsere Erfahrungen berichten. Das wird heute tatsächlich bestimmt auch passieren, aber dann doch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, weil die Zukunft, kann man ja so sagen, gehört uns. Uns erwartet das beide, uns erwartet das wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, und deswegen denke ich, haben wir uns auch heute ein spannendes Thema rausgesucht.
Denke ich auch. Und ich sag mal, wir haben uns ja tatsächlich vorher gar nicht richtig besprochen, wie wir was wo wahrnehmen. Das war ja auch gewollt, weil dass man einfach mal zwei Perspektiven, vielleicht sehen wir das gleich, die Zukunft, oder nehmen es ganz anders wahr. Ich sag mal, in den letzten Monaten und Jahren hat man ja schon so ein bisschen das mitbekommen. Ich sag mal, der Ärztemangel ist überall groß geschrieben, aber nicht nur der Ärztemangel, allgemein der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen spielt eine erhebliche Rolle, und wir steuern auf was zu, wo man noch gar nicht weiß, wo es weitergeht. Die Demografie sieht so aus, dass sich alles verschiebt, vor allem in den nächsten 15 Jahren, wenn die Babyboomer langsam das Renteneintrittsalter erreichen. Wie finanziert sich das Gesundheitswesen? Gibt es in Zukunft noch GKV, PKV? Wird es eine Bürgerversicherung geben, und welche Einflüsse hat das letztendlich auch auf uns? Was sind so deine ersten Gedanken, wenn du darüber nachdenkst? Hast du schon irgendwie so eine Vision? Visionen sind ja nicht immer Visionen, wenn man sagt, man hat Visionen, sollte man vielleicht zum Psychiater gehen, aber nicht solche Visionen, sondern wirklich im Sinne von, welche Chancen siehst du damit, dass wir jetzt auf ein System zusteuern, was überaltet ist, dass wir auf ein System zusteuern, wo Fachkräftemangel ist, Personalmangel, man teilweise gar nicht mehr weiß, wie führt man seine Mitarbeiter? Siehst du da auch irgendwelche Chancen, oder siehst du das alles nur schlecht?
Ja, also als Chance, die Chance besteht, denke ich, immer, aber wir sollten jetzt vielleicht einfach die Zügel in die Hand nehmen und gucken, dass man, ja, das, worauf wir zusteuern, dass wir da schon mal umlenken, weil oft sieht man halt, dass wir so eine Symptombekämpfung haben, lokal, aber auch so auf Deutschland vertreten, und dann gucken wir, oh Mensch, hier ist ein Problem, dann stellen wir da mal eine kleine Schraube um, aber ja. Ich finde halt das Wort Chancen hier ein bisschen schwierig, weil klar soll man aus jeder Krise eine Chance sehen. Dazu muss es erstmal Krisen geben, und die haben wir genug. Aber halt auch die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist halt schwierig, also kompliziert, wie du schon eigentlich alles erwähnt hast. Und es ist jetzt an uns, da was zu tun. Sei es sich einfach mal alle zusammen an einen Tisch setzen, einfach mal zuhören, was zum Beispiel auch unsere Generation, die sogenannte Gen Z, möchte, was sie sich vorstellt, was vielleicht sinnvoll ist, denn auch die Herangehensweisen der Arbeitseinstellung ist unterschiedlich. Der eine möchte mehr Karriere machen in der Richtung, der andere möchte dann doch seine Routinen drin haben, und gibt es diese Möglichkeiten? Und ja, da gibt es also tausend Angriffspunkte, sei es die Bürokratie, die einem viel in den Weg stellt und alles Veraltete, sei es aber auch das Alter von einigen, die vielleicht was zu bestimmen haben, wo vielleicht auch ein bisschen frischer Wind rein könnte.
Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkte. Also ich sehe tatsächlich die Probleme, aber ich sehe auch viele Chancen. Und ich sehe auch die Chancen tatsächlich dabei, und ich denke, das ist ja auch eine der Sachen, die wir beispielsweise bei Mezudo verfolgen und auch in Zukunft noch mehr kommen sollte, das ist die ganze interprofessionelle Zusammenarbeit, dass wir auch gemeinschaftlich auf die Patienten zugehen und auch therapieren. Ich sag mal, wir kommen beide aus der Zahnmedizin, wo die Mundgesundheit wichtig ist, aber wir blicken auf eine überaltende Bevölkerung hin, wo, sage ich mal, die nicht kommunizierbaren Erkrankungen, NCDs, immer relevanter werden. Ich sag mal, über kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, bis hin zu weiteren auch neuronalen chronischen Erkrankungen, wo tatsächlich der Mundraum tatsächlich nicht primär, aber sekundär eine Rolle spielt, sage ich mal, bei präventiven Maßnahmen, aber letztendlich auch bei eben therapeutischen Maßnahmen oder auch Sekundärinfektionen, die sich in der Mundhöhle machen können. Ich sag mal, bestes Beispiel sind onkologische Patienten, die vielleicht Bisphosphonate nehmen, mit Osteonekrosen, welche einfällt, welche Zusammenhänge es dort gibt, das weißt du ja am besten. Oder sage ich mal, auch die da zum Beispiel die prätherapeutische Behandlung wären wir, dass wir erstmal den Mund sauber machen, dass wir da jetzt keine Zähne ziehen müssen, während der Patient Bisphosphonate nimmt, keine Füllung, keine invasiven Behandlungen machen können und präventiv mitbegleiten. Und das sind, sage ich mal, Dinge, das ist einem schon irgendwie bewusst, aber irgendwie auch nicht. Und ich sag mal, das sind halt Chancen, dass wir da das, sag ich mal, das Gemeinschaftliche in den Vordergrund stellen, aber auch Krankenschwester, Pfleger, MFAs, ZFHs, DHs werden eine immens wichtige Rolle spielen in der Zukunft bei dem Bilden der ganzen Healthcare Workforce. Das sieht man ja auch, wenn man sich die Leitlinien der WHO anschaut, wie das zusammenwächst. Es bringt zusammen, gerade wenn wir dann noch den Aspekt der Nachhaltigkeit dort mit integrieren, das wird fundamental. Und ich denke zusätzlich auch, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, aber wenn man sich auch mit Leuten unterhält, in der Position steht man noch nicht, du wirst jetzt die ersten Erfahrungen sammeln, ist vielleicht auch Personalmanagement. So, wir müssen dann in Zukunft natürlich wissen, wie wir auch unser Personal halten, respektieren. Ich kann jetzt direkt anfangen mit, wir müssen mehr Gehalt zahlen, auf jeden Fall, aber dafür muss das Gesundheitssystem, die Finanzierung das aber auch hergeben, dass uns das Ganze ermöglicht wird. Ich finde, das ist immer ein Geben und Nehmen, das Ganze, das muss Hand in Hand sein. Und jedes Glied ist verdammt wichtig da drin. Und das ist wichtig, dass sich nicht eine Berufsgruppe über die andere stellt. Das sehe ich tatsächlich. Klar, wir sind jetzt wieder jung, wir können das sagen, wer weiß, wie wir es in 10 Jahren sehen. Aber da bin ich einfach mal gespannt, wie sich die Zukunft dorthin entwickelt. Und du hast ja auch schon Themen angesprochen. Stichpunkt Digitalisierung, personalisierte Medizin, extrem spannend. Und da würde mich auch interessieren, ob du vielleicht für dich, sag ich mal, wir haben jetzt ja schon ein paar Wörter, sag ich mal, Prävention, Digitalisierung. Siehst du zum Beispiel, wenn wir über Telemedizin, da denke ich auch viel drüber nach, denkst du, gerade im ländlichen Raum, dass man Telemedizin im zahnmedizinischen Bereich zumindest nutzen kannst?
Ja, also auf die Zahnmedizin bezogen ist es halt doch noch relativ schwierig. Da gibt es vielleicht auch andere Fachbereiche, die vielleicht schon digitaler oder mit der Telemedizin anwendbar sind. Aber in der Zahnmedizin explizit ist es dann doch wichtig, wenn man das große Ganze sieht, indem man dann doch mal ein Röntgenbild macht, mal doch dann direkt in den Mund schaut und nicht vielleicht mit der Kamera übers Handy ein Foto schießt und sagt, ich habe da einen schwarzen Punkt, was könnte das sein? Aber natürlich ist das alles Vor- und Nachteile. Telemedizin per se ist aber generell erstmal was Gutes, denn wenn man sich auch gleich anschließend die Versorgungsmängel ansieht oder den Versorgungsmangel von ärztlicher Behandlung, vor allem auf dem Land, nimmt es doch dem einen oder anderen lange Wege ab, wo wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind. Aber auch braucht es da eine gewisse Aufklärung für die ältere Gemeinschaft. Denn das sind meistens die Älteren, die zum Beispiel zum Hausarzt fahren und die dann auch lange Anfahrtwege haben. Und was bringt den Telemedizin, wenn sie noch nicht mal richtig wissen, wie vielleicht ihr Computer funktioniert oder wie das Handy funktioniert? Und ich glaube, da gibt es von vielen Seiten noch Aufklärungsbedarf, aber ich sehe, wie du auch schon eingangs gesagt hast, auch große Chancen, damit was zu bewegen. Aber da steckt noch einige tolle Sachen gibt es da. Da gibt es auch, also auch von verschiedenen Verbänden in der Dermatologie mittlerweile auch Apps, mit denen du da Scans machen kannst und all solche interessanten Herangehensweisen, dann bekommst du deinen Befund einen Tag später. Aber trotzdem würde ich sagen, im Großen und Ganzen steckt vieles davon noch in den Kinderschuhen, auch was zum Beispiel den Datenschutz angeht, über die Daten des Patienten, was ja auch in Deutschland ein großes Thema ist, oder?
Ja, das ist das, wo wir Deutschland weltweit führend sind. Datenschutz, das können wir so gut, das wird groß geschrieben, wodurch wir natürlich auch Innovationstreiber in vielen Bereichen momentan sind. Naja, wir wollen jetzt auch nicht zu politisch werden. Es sind halt wieder Punkte, wo ich mich auch frage, und jetzt fangen wir da wieder an und wir haben den Ärztemangel. Ich sag mal, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir von Mezudo, sag ich mal, auch eben Hilfe stellen wollen beim Bereich eben Auslandsstudium, schaffst du es in Deutschland nicht, möchtest deinen Traum realisieren, kommst wieder. Das sind ja Themen, die wir letztendlich ja auch abdecken, ganz klar. Was ja auch interessant ist, wir sind ja auch dabei, über den Tellerrand, sage ich mal, hinauszuschauen. Das heißt sozusagen, wie sieht New Work im Gesundheitswesen aus? Das heißt, wie implementieren wir das beispielsweise? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wieso wird nicht überall ein duales Studium angeboten für die Humanmedizin? Klar, dual, wir machen jetzt nicht noch eine Ausbildung zum Krankenpfleger, aber warum sagen nicht die Krankenhäuser zum Beispiel oder andere Institutionen, hier, pass auf, bilde dich bei uns aus, wir finanzieren das. Klar, es gibt Projekte, das würde ich gar nicht sagen. Es gibt Krankenhäuser, die sind führend da drin, aber es ist noch nicht allgemein. Natürlich, das ist auch wieder mit Kosten verbunden. Vielleicht muss der Bund da auch mit eingreifen. Es gibt führende Standorte, es gibt jetzt Kammern, KZV und noch mehr, auch im ärztlichen Bereich, die kassenärztlichen Vereinigungen, die dort hinterher sind. Gerade eben auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, da gibt es ja schon einiges, NRW, Landärzte, das sind auch tolle Projekte. Und das muss weiter gestärkt werden. Und wir sind ja auch schon immer gucken, okay, wie kann man was finanzieren? Und ich glaube, es ist wichtig, da hatte ich auch letztens ein interessantes Gespräch mit jemandem, der verantwortlich ist, genau für so ein Projekt, wo man im ländlichen Raum ausbildet, das finanziert und die Leute bleiben sogar gerne da. So, die bleiben sogar da, da gab es dann die Möglichkeit, sich sogar wieder rauszukaufen, beziehungsweise direkt von Anfang an zu sagen, ich zahle das selber. Und die sind sogar vor Ort geblieben. Die haben die Formulaturen auf dem Land gemacht und sind dann, machen jetzt ihren Facharzt dort. Also man sieht, es sind auch Konzepte, die funktionieren. Und ich finde es auch klasse, wie gesagt, Richtung PESCH gibt es ja da schon Programme. In Kroatien gibt es Programme von einem Krankenhaus in Süddeutschland. Und bestimmt auch noch ein paar andere, die wir selbst nicht auf dem Schirm haben. Aber ich finde, das muss eigentlich gestärkt werden, oder wie siehst du das?
Ja, ganz klar, denn der Weg ins Ausland ist ja nun kein Geheimtipp mehr. Mehr und mehr angehende Studierende schlagen den Weg dann pro Jahr ein. Und wie du schon meintest, da gibt es in Sachsen-Anhalt ein kleines Projekt, da gibt es in Sachsen ein Projekt, aber das sind dann halt wirklich, dann vergeben sie 5 bis 10 Plätze. Aber die Nachfrage ist natürlich viel größer. Und das sind dann auch wieder nur von den Bundesländern abhängige Projekte. Denn wenn du in einem anderen Bundesland zum Beispiel bist, dann hast du vielleicht Pech und hast nicht gerade eine Förderung. Klar gibt es auch kleine Stipendien, aber die Aufklärung darüber fehlt halt eben auch. Du musst vielleicht auch wieder dich bei den Leuten durchsetzen und gucken, wie du einer von den 10 Leuten wirst. Und die Nachfrage, die ist riesig. Und wie du schon sagst, das sollte auch natürlich weiter oben, jetzt gehen wir schon wieder in die Politik, aber das sollte dann nicht nur Aufgabe sein von KZVen zum Beispiel oder Gemeinden oder Krankenhäusern, das sollte vielleicht im Gesundheitswesen per se irgendwelche neue Systeme etabliert werden. Ja, und wo wir aber schon, das würde ich gerne auch nochmal einmal ansprechen, das Thema, wo wir nochmal zurück zur Digitalisierung kommen, zur Telemedizin, reden wir jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir über den oder den Beruf per se reden. Aber es geht ja schon im Studium los, wo wir jetzt gerade waren, mit dem, dass man überhaupt sich das finanzieren kann und alles. Und wenn wir jetzt mal gucken, Mensch, der Student ist im Studium, dann haben wir da auch schon viele Schwachpunkte gesehen, jetzt vor allem zu Corona, warum es wichtig ist, dass man mit dem Zeitgeist geht und dort halt auch schaut, okay, wie können wir Prozesse vereinfachen, digitalisieren? Und das habe ich vor allem gemerkt, da kannst du, denke ich, auch von persönlichen Erfahrungen sprechen, als wir Vorlesungen hatten und dann hieß es, wir haben eine Pandemie. Da konnten wir natürlich nicht in der Vollzahl in der Vorlesung sitzen und dem Professor lauschen, was er uns da wieder alles Neues erzählt. Wir saßen erstmal zu Hause und die Unis haben dann meistens erstmal schlecht geguckt und meinten, oi, 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 wie soll wie soll die Lehre weitergeführt werden? Und da hat man dann auch gesehen, dass auch da man sehr schnell an die Grenzen stößt und auf einmal ist es möglich, per Teams oder anderen Plattformen Vorlesungen abzuhalten. Der Professor von zu Hause aus, die Studierenden von zu Hause aus und zumindest solche Veranstaltungen, wo man nicht unbedingt in Persona sein muss, sowas auch zu digitalisieren. Und das ist halt auch erst der Anfang, brauchte dann aber auch erst wieder so einen Wendepunkt wie eine Pandemie, die dazu führte. Und wir sollten halt generell nicht vielleicht immer darauf warten, bis es dann zum Kollaps von irgendwelchen kleinen und großen Systemen kommt, bis wir dann mal drüber nachdenken, sondern früher uns alle an einen Tisch setzen und gucken, wie man vielleicht von vornherein solchen Problemen aus dem Weg gehen kann. Wie war das bei dir? Oder was denkst du dazu?
Ich sehe das tatsächlich genauso, weil das Problem ist, solange was funktioniert und es gut funktioniert, belassen wir es so. So, ich kenne das ja bei mir auch selber, wenn ich irgendwie sehe, okay, das lief jetzt mit dem Lernen, auch vorher, ohne dass ich einen Lernplan geschrieben habe, ohne dass ich ein bisschen strukturiere, mache ich es auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Bis ich aber feststelle, ach, das funktioniert doch sogar besser, dann mache ich es. Und dieses proaktive Handeln ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass man das halt auch überall etabliert. Und ich sag mal auch, vor allem die Digitalisierung der Lehre muss vorangetrieben werden. Wir sind da ganz am Anfang. Es gibt tolle Initiativprojekte und in manchen Ländern sind sie auch weiter. Also wie gesagt, wir hatten dann auch Hybridmodelle. Es wird immer noch zusätzlich aufgezeichnet. Die Leute nutzen das. Wir haben das super schnell umgeändert und alles. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Und man muss jetzt proaktiv werden. Noch, wir sind in einer Luxussituation, das soll man jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber noch haben wir das. Wir haben noch ein flächendeckendes alles organisiert. Noch sind wir durch Corona, wie gesagt, das soll jetzt hier bitte nicht falsch aufgestanden, aber haben es gut überstanden, verglichen zu Italien oder anderen Ländern, wo es einen kompletten Kollaps gab. Das haben wir aber auch dieser flächendeckenden Versorgung zu danken. Das haben wir über 1000 Krankenhäusern zu verdanken. Das haben wir zu verdanken, dass wir investiert haben, aber es langsam nicht mehr tun, beziehungsweise nicht proaktiv schauen, in 15 Jahren ist es, wir haben den Klimawandel, wir wussten vor 50 Jahren, da ist ein Klimawandel, auf einmal ist jeder nachhaltig unterwegs, auf einmal schaut man, wo man Waldbrände auch bei mir in Spanien jetzt hat, in anderen Ländern, und das ist jetzt ein Problem, und ich denke, das sind noch Probleme, die sind wir, das ist sozusagen so ein Hilfeschrei, auch die Pandemien, wir können jetzt noch anfangen, und ich glaube, das ist ja auch eine der Sachen, was wir vorhaben mit Mizzou, wir wissen, wir sind ein ganz kleines Rädchen in einem riesen Kosmos, das ist uns auch bewusst. Aber das ist ja auch das, was wir schaffen möchten. Wir möchten mit unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Feldern, wir möchten mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber auch mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, das heißt Schülerinnen und Schülern letztendlich, jetzt schon zeigen, wo es hingeht. Und dabei sind aber nicht nur wir wichtig, dabei ist die Industrie wichtig. Die Industrie spielt hierbei auch eine verdammt wichtige Rolle, aber auch nicht alleine. Wir müssen auch sagen, so sieht's aus, da geht die Reise hin. Das ist ein Transformationsprozess, in dem wir uns befinden. Allein in der Zahnmedizin 2/3 der niedergelassenen Praxen, deren Eigentümerinnen und Eigentümer erreichen das Renteneintrittsalter. Dann kommen auf einmal wir, die jungen Leute. Ein Prozess der Feminisierung findet statt, was super ist. Trotzdem kommt irgendwann die Kinderplanung. Das heißt, auch die Einzelpraxis, verschwindet sie, bleibt sie. Das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Wie sieht die Finanzierung aus? Welchen Druck habe ich letztendlich, wenn ich mich niederlasse, egal ob als Arzt oder Zahnarzt, welche Bürokratie wartet auf mich? Und da muss man halt ansetzen und jetzt schon schauen, wo geht's hin? Und ich glaube, da ist es auch wichtig und da haben wir auch eine Pflicht, das gemeinschaftlich sowohl mit den Körperschaften, mit der Standespolitik, mit den Verbänden da draußen gemeinschaftlich zu machen. Zusätzlich aber natürlich auch mit der Industrie, die Universitäten. Und das ist ja auch das, wo wir uns sehen langfristig. Wir möchten ja auch letztendlich die Karriere begleiten auf allen Ebenen. So Ärzte, Zahnärzte werden eine Rolle in der Industrie spielen, um dort Produkte zu entwickeln. Wir sind in der Standespolitik, ich selber komme auch aus der Standespolitik, da passiert jetzt viel und da wird auch noch viel passieren. Trotzdem muss man gleichzeitig wissen, was interessiert uns oder die nachfolgenden Generationen, aber auch die jetzige Generation. Ich will nicht sagen, dass nur wir alle auf uns hören müssen, wir müssen auch auf die Kolleginnen und Kollegen hören, die schon 20, 30 Jahre Erfahrung haben, was sie mitgenommen haben. Und das, die Leute, muss man auch an den Tisch bringen. Das ist verdammt wichtig. Und ich denke, da sollte sich das Ganze auch hinentwickeln, genauso wie auch Krankenhäuser, Praxen, ich sag mal, dieses ganze New Work Personal, da gibt es Leute, die können das viel besser als wir jetzt beispielsweise, die wirklich Erfahrung haben, aber auch da muss man hören, alt und jung, was funktioniert, was wollen wir, was erwartet man von dem Arbeitgeber im Modernen, dass man es auch hält. Und das sind alles Themen, mit denen man sich beschäftigen soll, und ich glaube, du und ich, wir beide uns auch einfach freuen, in Zukunft zu beschäftigen, und das sind halt einfach Punkte, wo ich denke, das sind die Chancen und da müssen wir jetzt proaktiv werden gemeinsam.
Ja, das sehe ich ganz genauso, und wie du schon gemeint hast, das soll ja kein Podcast sein, wo wir nur schimpfen, mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, hey, ihr macht da was falsch, macht das mal anders, das sollte gar nicht so wirken. Also eigentlich kann ich mich dem Ganzen nur anschließen und das unterstreichen, was du gesagt hast. Jetzt ist auch der Zeitpunkt, dass man da was macht, alle sich an einen Tisch setzen, wie wir schon meinten, und dann einfach mal gucken, was ist das Problem? Wir reden über das Problem, aber wir nehmen uns auch dem Problem an und lösen es gemeinsam. Also, wie gesagt, die Podcast-Folge hier soll nicht sein, Mensch, die haben geschimpft, die haben uns gezeigt, wie man es nicht machen sollte, und nächste Folge geht es um was anderes. Nein, wir von Mizzou auch, unser Ziel ist es halt eben, uns gemeinsam mit allen an einen Tisch zu setzen und Dinge zu verändern. Das dauert halt, und das muss man halt in Kauf nehmen, dass das nicht von heute auf morgen ein Telefonat ist. Aber in kleinen, kleinen Schritten, da, wo man was bewegen kann, da sehen wir uns so auch ein bisschen als das Bindeglied, und das machen Sino und ich, also ich denke mal, ich kann auch für uns beide sprechen aus Überzeugung und einfach, weil wir doch etwas verändern wollen in die positive Richtung. Klar wird es mini Kommastelle sein, das, was wir vielleicht am Ende des Tages machen. Aber desto mehr Leute wir sind, desto gemeinsamer wir das angehen, aus den verschiedensten Bereichen, desto mehr kann man da auch bewegen, und deswegen sehen wir uns ja als Karriereplattform im Sinne, dass es jetzt nicht nur um die einzelne Karriere geht, sondern auch um das Umfeld, die Karriere in der Medizin, dass man halt die Medizin und die Medizinbranche halt auch in die richtige Richtung begleitet oder mit unterstützt und schaut, was kann man da anpassen, verändern, und wo kann man vielleicht einfach mal in den Diskurs gehen und einfach mal auch interessante Gespräche führen und schauen, wo man ansetzt und ja, was verändern kann.
Auf jeden Fall. Gemeinschaftlich die Zukunft gestalten, da ist jetzt der Zeitpunkt und da gehören alle Player mit dazu.
Das war's mit unserer heutigen Folge. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne eine positive Bewertung da und abonniere Ohne Wenn und Aber. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau auch gerne mal auf unserer Karriereplattform mizudo.de vorbei. Du hast Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns doch bei Instagram bei @mizudo eine Nachricht und folge uns dort für mehr kostenlosen Content.